Sehr geehrte Damen und Herren, geschätzte Kundinnen und Kunden, ich begrüße Sie alle recht herzlich zur heutigen Telefonkonferenz. Mein Name ist Sandro Merino, ich bin Chief Investment Officer der Basler Kantonalbank und der Bank Claire. In der heutigen Telefonkonferenz möchte ich wieder vor allem auf die wirtschaftlichen Folgen der Pandemie und auf das Geschehen an den Finanzmärkten eingehen, insbesondere auch auf die Auswirkungen auf Ihre Vermögensverwaltungsmandate und Anlagelösungen der Basler Kantonalbank und der Bank Claire. Diese Anlagestrategien werden durch mein Team unter meiner Leitung bewirtschaftet. Als erstes möchte ich betonen, dass bei der aktuellen Krise auch für uns in der Vermögensverwaltung an allererster Stelle die Sorge um die Gesundheit der Menschen und unser Mitgefühl für das große menschliche Leid, das die Pandemie verursacht, steht. Unser allerhöchster Respekt gebührt dabei allen Pflegekräften, Ärzten und anderen Helfern, die sich persönlich und mutig für die Linderung menschlichen Leids einsetzen. Ich bin auch stolz darauf, dass auch die Basler Kantonalbank und die Bank Claire am kantonalen respektive am nationalen Unterstützungsprogramm mittels Kredite für KMUs teilnimmt. Schweizweit ist über alle Banken das Volumen an Krediten etwa bereits auf 16 Milliarden Franken angestiegen. Ich möchte jetzt in einem ersten Teil auf die Evolution, den Status der Pandemie eingehen. Seit unserer letzten Telefonkonferenz am 9. April hat die Anzahl weltweit registrierter Infektionen heute die 2. Million überschritten. Das Epizentrum der Pandemie liegt nunmehr seit 2 Wochen in den USA. In Europa werden die Regierungen in den nächsten Tagen und Wochen Schritte zur Lockerung der Einschränkungen nicht nur beschließen, sondern auch umsetzen, so wie gestern in Deutschland. In der Schweiz wird heute der Bundesrat seine Strategie bei der Normalisierung in einer Pressekonferenz vorstellen. Mit Spannung wartet man heute also auf die Bekanntgabe der Lockerungsmaßnahmen, der Normalisierungsmaßnahmen des Bundesrates. Schauen wir uns die Situation weltweit, was die Pandemie betrifft, aber zuerst mal an. China und andere Länder in Asien als erster Teil. In asiatischen Ländern wie China, Japan, Südkorea oder Taiwan konnte bisher ein erneutes Ansteigen der Infektionsfälle, also eine sogenannte zweite Epidemiewelle, trotz erheblicher Lockerung der Quarantänemaßnahmen verhindert werden. Insgesamt haben Taiwan, Südkorea und Japan zusammen weniger als 500 Todesfälle zu beklagen. Auch in asiatischen Ländern mit schwächerer Wirtschaft, wie in den Philippinen, ist die Anzahl der registrierten Todesopfer des Coronavirus mit etwa 350 Menschen viel tiefer als in europäischen Ländern mit ähnlich großer Bevölkerung. Die Philippinen haben immerhin etwa 100 Millionen Einwohner. Das ist nur leicht weniger als die Bevölkerung von Italien und Spanien zusammengenommen. Man kann die offiziellen Zahlen aus verschiedenen Ländern nicht ohne weiteres miteinander vergleichen. Wir warnen auch davor, voreilige Schlüsse zu ziehen. Aber es ist klar, dass auch die wissenschaftliche Aufarbeitung dieser Pandemie zu einem besseren Verständnis führen sollte, wie man die Bevölkerung optimal schützen kann. Die Bekämpfung der Coronavirus-Epidemie scheint in Asien bisher recht erfolgreich gewesen zu sein. Obwohl Zweifel an den offiziellen Zahlen, beispielsweise jener aus China, bleiben, scheint sich die Normalisierung der Wirtschaft in großen Teilen Asiens fortzusetzen. Kommen wir jetzt zur Schweiz und zu Europa. In der Schweiz warten wir, wie bemerkt, mit Spannung auf die Vorschläge des Bundesrates und auf den Zeitplan für die Umsetzung der Lockerungen. Ich erwarte eigentlich ähnliche Maßnahmen wie das gestern in Deutschland bekannt gegeben wurde. In Europa gehen Österreich und Dänemark schon diese Woche in eine neue Phase über, in der Teile der Wirtschaft aktiviert werden. Beispielsweise wurden in Dänemark Kinderkrippen und Schulen bereits wieder geöffnet. In Deutschland und Italien wird man mindestens bis Anfang Mai aber noch zuwarten müssen, bis die Lockerungen, die beschlossen wurden, tatsächlich auch umgesetzt werden. Hingegen wurde in Schweden oder den Niederlanden ein deutlicher Anstieg der Todesopfer beobachtet in den letzten Wochen. Diese Länder hatten lange gezögert, strikte Quarantänemaßnahmen staatlich anzuordnen. Die Niederlande haben inzwischen deutlich über 3000 Todesopfer zu beklagen. Das sind ähnlich viele wie in ganz Deutschland. In Frankreich und Großbritannien müssen die strikten Maßnahmen hingegen noch länger aufrechterhalten werden. Die Zahl der neuen Infektionen befindet sich noch auf zu hohem Niveau und geht leider nur langsam zurück. Der französische Präsident Macron hat am Montag die Ausgangssperre entsprechend bis zum 11. Mai verlängert. Insgesamt ergibt sich für Europa ein gemischtes Bild und es dürfte bis Ende Mai dauern, bis sich in ganz Europa die Situation signifikant verbessert hat. Insbesondere wird dies wohl dazu führen, dass die Grenzen und der Flugverkehr in Europa noch längere Zeit strikten Beschränkungen unterworfen bleiben. Auch werden die nächsten Wochen entscheidend, um festzustellen, ob die Lockerung der Maßnahmen gelingt, ohne dass ein erneuter exponentieller Anstieg der Infektionen zu beobachten ist. Kommen wir zu den USA. In den USA wurden inzwischen über 600.000 Menschen positiv auf das Coronavirus getestet und es sind über 30.000 Menschen an der Lungenkrankheit gestorben. Allein in den letzten 24 Stunden etwa 2.400 Todesopfer. Die Anzahl registrierter Infektionen wird bis Anfang Mai auf über 1 Million ansteigen und die Zahl der Todesopfer wird bis dann wohl auf über 40.000 angestiegen sein. Derweil steigt die Kritik der Gouverneure der einzelnen US-Bundesstaaten, das wären unsere Kantone, am Krisenmanagement des Präsidenten Donald Trump. Mindestens 9 US-Bundesstaaten, darunter New York, Kalifornien und Pennsylvania, haben sich vorbehalten, Lockerungsmaßnahmen, die der US-Präsident angekündigt hat, nur dann umzusetzen, wenn sie keine Bedrohung für die öffentliche Gesundheit darstellen würden. Die USA befinden sich im Verlauf der Epidemie zeitlich wohl etwa dort, wo sich Italien etwa vor einem Monat befand, als die Anzahl Todesfälle endlich den Höhepunkt durchlaufen hatte. Entsprechend ist eine verantwortungsvolle Normalisierung der Situation in den USA kaum vor Anfang Juni realistisch. Dies ist kaum mit den unrealistischen Hoffnungen zu vereinbaren, die der US-Präsident in diesen Tagen erneut verbreitet. Betrachten wir die Situation global. Aus globaler Sicht betrachtet durchläuft die Pandemie wohl gerade ihren Höhepunkt. Die Hoffnung, dass wir bis Mitte Juni in den meisten Teilen der Welt eine relative Normalität erreichen können, bleibt aber berechtigt. Dabei wird nach Asien nun als nächstes Europa graduell und wohlüberlegt die nächsten Schritte in diese Richtung wagen müssen. Das Risiko, dass in irgendeinem großen, wirtschaftlich bedeutenden Land nach den Lockerungen die Infektionszahlen aber wieder steigen, erachten wir als beträchtlich und dies könnte für erneute Rückschläge an den Finanzmärkten eine Ursache sein. Ich komme jetzt zur Situation an den Aktienmärkten und bei den Währungen. Die Aktienmärkte haben sich seit unserer letzten Telefonkonferenz vor einer Woche wenig bewegt. Insgesamt haben die globalen Aktienmärkte im April etwa 2 bis 6% zugelegt. Der Schweizer Aktienmarkt hat dabei im Vergleich zu US-Aktien und Schwellenländern im April bisher nur wenig zulegen können. Andererseits hatten Schweizer Aktien natürlich im März auch deutlich weniger verloren als beispielsweise europäische oder amerikanische Aktien. Insgesamt hat der Schweizer Aktienindex SMI seit Jahresanfang etwa 12% verloren, heute sogar nur noch 11%, weil die Märkte gestiegen sind. Auch die US-Aktienmärkte verlieren seit Jahresanfang etwa 16%, je nach Index 14 bis 18, gesamteuropäische Indizes etwa 25% und chinesische Aktien nur etwa 7%. Die Lage in den Finanzmärkten ist also wiederum leicht besser als noch vor einer Woche anlässlich der ersten Telefonkonferenz, anlässlich der dritten Telefonkonferenz dieser Serie. Auch der Wechselkurs des Schweizer Frankens zum Euro und zum US-Dollar hat sich seit unserer letzten Telefonkonferenz nicht wesentlich verändert. Ich komme jetzt auf das heutige Hauptthema, nämlich eine erste Einschätzung der Folgen für die Wirtschaft. In unserer letzten Telefonkonferenz vom 9. April habe ich die erwarteten Auswirkungen der wirtschaftlichen Rezession auf die Niveaus der Staatsverschuldung und die Arbeitslosigkeit diskutiert. Es ist dabei klar geworden, dass die Auswirkungen für verschiedene Länder, selbst innerhalb Europas, wohl recht verschieden ausfallen werden. In der heutigen Telefonkonferenz möchte ich auf die Wachstumsperspektiven für 2020 und 2021 eingehen, also für dieses und das nächste Jahr. Zu diesem Thema hat am vergangenen Dienstag der Internationale Währungsfonds seine Prognosen kommuniziert. Diese Zahlen, die nicht weit weg liegen von den Zahlen, die wir selbst aus verschiedenen Quellen als Prognosen erarbeitet haben. Ich möchte also die Zahlen des Internationalen Währungsfonds als Basis für eine erste Einordnung der Situation aus wirtschaftlicher Sicht verwenden. Aus heutiger Sicht wenig überraschend sind die vom IWF erwarteten Auswirkungen auf die globale Wirtschaftsleistung wesentlich gravierender als jene der Finanzkrise 2008-2009. Der IWF, also der Internationale Währungsfonds, erwartet, dass die globale reale Wirtschaftsleistung, approximiert durch Addition der nationalen Bruttosozialprodukte, im Jahr 2020 um 3% schrumpft und sich dann anschließend im Jahr 2021 von tieferem Niveau aus um etwa 5,8% wieder erholt. Vor Ausbruch der Corona-Krise war die Erwartung, dass die Weltwirtschaft in beiden Jahren, in diesem und im nächsten Jahr, real um je etwa 3% wachsen würde. Legt man als Basis eine globale Wirtschaftsleistung von ca. 90 Billionen US-Dollar für das vergangene Jahr zugrunde, also das sind 90.000 Milliarden US-Dollar, das ist etwa der Wert oder die Größe der globalen Wirtschaftsleistung, dann gibt dies über 2 Jahre kumuliert eine wirtschaftliche Auswirkung, also ein volkswirtschaftlicher Einkommensverlust der durch die Corona-Pandemie von etwa 9 Billionen US-Dollar, also 9.000 Milliarden US-Dollar. Das ist etwas mehr als die in US-Dollar ausgedrückte Wirtschaftsleistung von Deutschland und Japan im Jahr 2019. Also das ist so die Größenordnung der wirtschaftlichen Verluste, die durch die Corona-Pandemie entstehen. Über dieses Jahr und das nächste Jahr, unter der Annahme, dass das bis Ende 2021 natürlich vorbei ist. Diese Zahl, also diese 9.000 Milliarden oder 9 Billionen, zeigen auf, dass ohne die billionenschweren Stützungsmaßnahmen aus den Staatsbudgets und die Stützungsmaßnahmen der Zentralbanken eine globale Wirtschaftskrise mit tiefgreifenden sozialen und politischen Folgen nicht abgewendet werden könnte. Auch für die Schweiz stellt der Internationale Währungsfonds eine Wachstumsprognose für 2020 und 2021 auf. Die Rezession in der Schweiz für dieses Jahr wird mit einer Schrumpfung von etwa 5% im realen BIP quantifiziert und die Erholung für das nächste Jahr bei etwa 4%. Damit wäre die Schweiz etwas weniger negativ betroffen als die Nachbarstaaten in der EU. Diese Zahlen zeigen aber auch, dass die Kosten der Pandemie auch für die Schweiz im Bereich von etwa 70 Milliarden Schweizer Franken liegen werden. Das ist der Einkommensverlust, den man aufgrund dieses Wachstumsszenarios des Internationalen Währungsfonds für die Schweiz ausrechnet. Und diese 70 Milliarden geben eigentlich eine sogenannte Top-Down- oder makroökonomische Schätzung für, wie viele Verluste letztendlich in der Gesamtwirtschaft zu verzeichnen sein werden. Somit erwarten wir, dass weitere Bundesmittel auch in der Schweiz notwendig sein werden, um die Folgen der Rezession zu mildern. Ich glaube, wir sind in der Schweiz inzwischen bei etwa 40 Milliarden an Stützungsmaßnahmen angelangt und die Zahl von 70 Milliarden, die man sozusagen volkswirtschaftlich grob schätzt, sagt, dass eben doch noch einiges dazukommen könnte, vielleicht eben auch in der Form eines Investitionsprogramms, wenn die wirtschaftliche Aktivität wieder aufgenommen werden kann. Auch die anderen Industrienationen in der EU und die USA werden gemäß des Internationalen Währungsfonds Schrumpfungen in der Wirtschaftsleistung in diesem Jahr im Bereich von 5 bis 9% hinnehmen müssen. Indien und China sind Beispiele unter den ganz wenigen Ländern mit positivem Wachstum in diesem Jahr, werden gemäß der IWF-Prognose China mit etwa 1,9% wachsen und Indien mit etwa 1,2%. In der Bankenkrise und der dadurch ausgelösten globalen Wirtschaftskrise 2008-2009 gab es keine Schrumpfung der Weltwirtschaft als Ganzes, sondern lediglich eine Stagnation. Also die Weltwirtschaft wird dieses Jahr um etwa 3% schrumpfen und in der großen Finanzkrise gab es einfach eine rote Null. Das zeigt so den doch massiven Unterschied zwischen dieser Krise und der Finanzkrise 2008-2009. Nur in der großen Depression der 1930er Jahre fiel die Wirtschaftsleistung in einem einzelnen Jahr weltweit noch stärker ab, nämlich um etwa 10%. Im Lichte dieser Entwicklungen stellt auch der Internationale Währungsfonds anlässlich der Kommunikation der Prognosen eine Kreditfazilität von 1 Billion US-Dollar zur Verfügung, welche vor allem die schwächeren Volkswirtschaften durch die Kredite unterstützen soll. Das ist auch eines der nächsten Themen, nämlich dass die wirtschaftlich schwächeren Länder bei einem längeren Andauern der Krise vermutlich in Zahlungsschwierigkeiten kommen könnten, was wiederum ein Rückkopplungseffekt hat auf die Weltwirtschaft als Ganzes. Dann, unter diesem doch ernstzunehmenden wirtschaftlichen Ausblick, und für mich ist das Fazit dieses Ausblicks, dass eben die Maßnahmen sowohl national, aber vermutlich immer mehr auch international zu koordinieren sind, weil was nützt ein nationales Stützungsprogramm, wenn die Exportindustrie dann einbricht? In dem Sinne, glaube ich, ist das auch die Meinung des Internationalen Währungsfonds, dass in einer nächsten Etappe vermutlich auch die internationalen Auswirkungen und die Vernetzungen in der Wirtschaft noch stärker ein Thema werden. Die besprochene Korrektur an den Aktienmärkten hat natürlich auch in unseren Anlagestrategien Spuren hinterlassen. Indikativ sind per gestern folgende Verluste seit Jahresanfang zu verzeichnen. Die wichtigsten Strategien: Einkommen, Ausgewogen und Wachstum bei unseren Anlagelösungen oder bei unseren Vermögensverwaltungsmandaten. Das sind die am häufigsten gewählten Strategien. Also bei der Strategie Einkommen haben wir seit Anfangsjahr einen Verlust von etwa 4,5%, bei der Strategie Ausgewogen etwas über 7% und bei der Strategie Wachstum etwa 10%. Also das sind die Rückschläge, die man seit Jahresanfang bei diesen drei Anlagestrategien zu verkraften hat. Das heißt, die Situation hat sich per heute seit unserer letzten Telefonkonferenz ganz leicht verbessert. Weiterhin sind die Renditeunterschiede zwischen nachhaltigen und konventionellen Anlagestrategien, wie von uns erwartet, sehr gering. Für noch ausführliche Informationen zu Ihrem persönlichen Depot können Sie sich gerne an Ihre Kundenberaterin oder Ihren Kundenberater wenden. Wir haben inzwischen auch Empfehlungen zu Aktien einzelner Unternehmen nochmals vorgenommen. Eine ausführliche Diskussion der Aktien einzelner Unternehmen sprengt aber leider den Rahmen dieses Formats. Wir haben in diesen Tagen ein systematisches Screening des Schweizer Aktienmarktes durchgeführt und unter Einbezug unserer Analysten daraus eine Empfehlungsliste für Aktien von Schweizer Unternehmen zusammengestellt. Im Moment sind das etwa 11 Titel aus verschiedenen Branchen mit verschiedenen Risikoprofilen. Und dieses Ergebnis steht Ihnen seit Dienstag zur Verfügung. Sie können diese Studie gerne über Ihre Kundenberaterin oder auch Ihren Kundenberater beziehen. Zum Schluss, trotz einer weiterhin teilweise dramatischen gesundheitlichen Lage bleibt das Szenario einer wirtschaftlichen Erholung im zweiten Halbjahr realistisch. Das Risiko eines erneuten Anstiegs von Infektionen, nachdem Lockerungsmaßnahmen umgesetzt werden, muss aber beachtet werden. Das ist leider eine Möglichkeit, die wir nicht ausschließen können. Ich hoffe somit, dass wir in der Telefonkonferenz der nächsten Woche noch konkretere Informationen darüber haben werden, wie die neue Normalität in der Schweiz nach den Lockerungsmaßnahmen aussehen wird. Und ich bedanke mich jetzt dafür, dass Sie sich heute eingewählt haben und hoffe, dass meine Ausführungen für Sie von Nutzen waren.